Es ist wieder Zeit für Logbuch. Herzlich willkommen zurück. Das gesehen haben wir uns schon eine ganze Weile, nicht? Wir sitzen wieder bei Kiki.
Stimmt,
Kiki.
Ja. Das ist lange her.
Es ist lange her. Diese Folge wollen wir ja eigentlich ganz im Sinne des Podcasts gestalten und ein wenig auf deine verhältnismäßig nahe zurückliegenden Erlebnisse in einem Land eingehen. Du wirst von einer kurzen, aber intensiven Reise berichten.
Genau, von Saudi-Arabien.
Exakt. Wir sind heute in Saudi-Arabien. Und zum Start würde ich dir gerne mal ein paar Sachen mitbringen, die vielleicht hast du die auf deiner kurzen, aber intensiven Reise nicht mitbekommen. Ein paar Sachen, die mich bei der Suche nach Dingen, die man lernen kann über dieses Land. Ich steige direkt mal ein mit einem Fakt, der mich ziemlich überrascht hat. Es ist so, dass Saudi-Arabien zu fast 90% aus Wüste besteht. Es ist zum Beispiel die größte zusammenhängende Sandwüste, die es gibt. Also natürlich ist die Sahara größer, aber Sandwüste, wo wirklich durchgehend Sand ist, ist Saudi-Arabien die größte der Welt. Das Faszinierende ist aber, das Land ist trotzdem dazu gezwungen, Sand zu importieren. Und zwar kriegen sie Sand aus vor allem Australien, weil für die Glasproduktion beispielsweise oder für bestimmte Betonarten ist der Sand nicht zu gebrauchen, den sie in ihrer eigenen Wüste haben. So soll man sich mal vorstellen, das Land besteht quasi nur aus Sand, aber müssen trotzdem noch Sand kaufen. Das Zweite, was damit direkt zusammenhängt ist, das wusste ich nämlich auch nicht, du wirst es sicherlich gewusst haben, Saudi-Arabien hat nicht einen einzigen Fluss in den Landesgrenzen. Eins von 19 Ländern ohne Fluss, aber es ist auch das größte Land, was es auf der Welt gibt, was keinen eigenen Fluss hat. Finde ich faszinierend. Und deswegen sind sie gezwungen, und das ist der dritte spannende Fakt über Saudi-Arabien, und da haben wir vorhin auch schon kurz drüber gesprochen, sie müssen irgendwo Wasser herkriegen und das bekommen sie natürlich aus dem Meer, wenn sie es nicht irgendwo extern einkaufen oder und speichern das Wasser. Und damit ist Saudi-Arabien auch der größte Produzent von entsalzenem Meerwasser zum Trinken.
Genau. Das heißt, ja, ich habe darüber gelernt, weil es gibt zwei riesige Meerwasserentsalzungsanlagen.
Und das nächste, was ich auch sehr faszinierend fand, man kann sich zwar vorstellen, man kennt ja, ich meine, das Kamel assoziiert man automatisch mit der arabischen Halbinsel und da ist Saudi-Arabien ja mit Abstand das größte, nimmt ja fast die gesamte arabische Halbinsel ein. Und in Riad, dem ist der größte Kamelmarkt des Landes und da werden täglich bis zu 100 Kamele verkauft, jeden Tag. Das muss man sich mal vorstellen, auch heute noch. Und das finde ich faszinierend.
Ja, weil man sich auch fragt, was machen die eigentlich heutzutage damit? Denn drauf reiten tun nur noch wenige, wenn überhaupt.
Ne? Aber offensichtlich sind sie immer noch darauf angewiesen.
Ja, ja. Und gehen vor allen Dingen viel in Kamelrennen.
Ja, wahrscheinlich. Und der letzte Fakt, das fand ich auch faszinierend, absolute Monarchie, Saudi-Arabien, das weiß man. Der Vater des jetzigen Monarchen, Prinz Sultan bin Salman, heißt tatsächlich wie sein Sohn, der heute an der Macht ist, aber war die erste Person aus Saudi-Arabien und damit auch der erste Muslim im Weltall, der auf der US Space Shuttle Discovery 1985 mitgeflogen ist. Also ein Monarch im Weltall. Das gilt es also mal zu lernen über Saudi-Arabien. Heute begleiten wir dich auf eine Reise, die gar nicht so weit zurückliegt. Wann warst du da und vor allem warum?
Ich war im letzten Oktober da, Oktober 2022. Und zwar bin einer Einladung gefolgt von Accor. Accor, größte Hotelgesellschaft der Welt oder eine der größten. Und zu Accor gehören unter anderem die Banyan Trees, diese Gruppe. Es wurde ein Banyan Tree eröffnet und zu der Eröffnung war ich eingeladen. Banyan Tree Alula. Das liegt im Nordwesten von Saudi-Arabien. Also wir sind, ich bin von Dubai dorthin geflogen und das waren, habe ich nochmal nachgeguckt, 1042 Meilen, also nicht Kilometer, Meilen. Der Flug war 2,5 Stunden.
Ist ja auch
und und das war eine Privatmaschine, mit der wir geflogen sind, eine Boeing.
Oh.
Mhm.
Nobel geht
sehr
die Welt
nett,
zurück.
Genau.
Ja, erzähl mal, weil ich habe natürlich mir Bilder angeschaut von dem Resort, wo du warst und du hast davon erzählt. Berichte mal bitte, was dir da begegnet, weil das ist ja schon ziemlich spektakulär.
Ja, ich fand den Flug also schon super spannend insofern, weil ich sag mal, die ganze Zeit unter uns war eigentlich weniger Sand als Berge. Mhm. Also man fliegt, wie gesagt, von Dubai aus so quer nach links, ja, wenn man auf die Landkarte guckt, ja, links rum.
Kartografen rasten aus, genau, wenn sie uns zuhören.
Genau, so ein bisschen ein Stückchen über den Golf und dann über das Festland. Und wie gesagt, das liegt nordwestlich von Dubai. Ja, und unter mir waren eigentlich überwiegend Berge. Viele Tafelberge, was ich dann später erst nach Landung gesehen habe, was das für wunderschöne Berge waren, nämlich aus Sandstein. Und dazwischen Täler und so der eine oder andere Vulkan hat sich da auch irgendwie rausgeschubst da aus dem Sand. Ja, weil du siehst das von den Farben. Die Tafelberge sind so natürlich glatt oben oder ja glatt und braun und dann der Sand dazwischen, also es sind irre Farben, so heller Sand und die Vulkane sind schwarz, also diese Hügelchen. Ja. Von oben gesehen, die da rauskommen. Fand das unglaublich spannend und sehr, sehr abwechslungsreich.
Sind die aktiv, weißt du das?
Nee. Ich denke, da ist kein Vulkan überhaupt mehr aktiv.
Aber es ist schon spannend. Also gerade wenn ich mir anschaue, dass es eine gewaltige Sandwüste ist, ist jetzt nicht die Landschaft, mit der man so instinktiv
rechnet. Nee, überhaupt nicht. Das hat mich auch so überrascht.
Ja.
Naja, die Überraschung war dann natürlich noch größer, als wir dann gelandet sind nach 2,5 Stunden. Auf dem Airport, der jetzt international ist, früher war wohl privat oder nur domestic, aber es werden da auch eben Linienflüge eingerichtet. Ich glaube, einige gehen schon, also nach unter anderem auch nach Dubai. Und dann kommt man eben in diese Täler, die von diesen Sandsteinen, diesen wunderschön geformten Sandsteinformationen gesäumt sind. Ja, und hin und wieder auch mal eine Oase. Wobei die Oasen habe ich eigentlich erst später erlebt. Oder die Oase, die also auch Alula heißt.
Alula ist der Name
Begriff von dieser Oase und eigentlich für die ganze Region. Vom Flughafen braucht man so ungefähr 40 Minuten bis zu dem Banyan Tree, bis zu dem Resort. Und das wiederum liegt im sogenannten Asha Valley.
Okay.
Das ist ein Tal zwischen diesen Sandformationen. In der Mitte ist Sand, ein bisschen Schotter und an beiden Seiten diese tollen Felsen. Und das endet sozusagen an einer Steilwand. Also es ist kein durchgehendes Tal.
Ah, okay.
Sozusagen geschlossen.
Eine Sackgasse.
Ja, meine echte Sackgasse. Und man fährt da so rein, zwischen zwei Felsen durch und man sieht erstmal gar nichts, weil hieß dann irgendwie, wir sind gleich da. Und dann denke ich, wo sind wir denn gleich? Sehen nichts außer ein paar Sandhügel. Das fand ich eigentlich auch ganz spannend, weil als wir dann ein bisschen nach oben gefahren sind, weiß ich nicht, die Höhe, also 100 Meter nach oben gefahren, also nicht 100 Meter hoch, dann hat sich erst das Resort ausgebreitet und 40, 50 Villen, die von oben aussehen wie Zelte, sind große so Canvas-Dächer oben drüber und die ducken sich so in Mulden, deswegen sieht man die nicht,
erstmal,
also außer man steht davor. Das ist bewusst so gemacht, sag ich mal, weil die ganze Region, so wie ich das verstanden hatte, wird auch nachhaltig entwickelt. Und es gibt auch schon noch ein paar andere Hotels, aber ich hatte gar keine Zeit mehr, was anderes, also jedenfalls keine anderen Hotels anzugucken. Und es werden noch so einige kommen. Aber eben alles flach gebaut, im Gegensatz zu den Nachbarländern, sag ich mal, wo man in die Höhe schießt. Es ist einfach wunderschön, muss man sagen. Also faszinierend. Ich finde, so reine Dünenlandschaften finde ich auch ganz großartig. Ja? Also ob das jetzt Sahara ist oder in Abu Dhabi war ich auch schon mal da im leeren Viertel. Und faszinierend, also die hohen Dünen, die sich auch immer im Sonnenlicht und so weiter mal wieder andere Farben annehmen. Ne? Aber das eben im Zusammenhang mit diesen Felsen ist wirklich irre.
Aber das heißt, du kommst an in dem Tal, da liegt das Resort drin und Zelte sind es natürlich nicht. Ja,
nein, unten drunter sind feste
natürlich
Häuser.
Dafür da,
genau. Aber dass der, so wie ich das gelesen habe, also das ist mit Abstand so gebaut worden, also so zwei-, dreistufig. Die Häuser stehen auf einem Holzpodest, also kommt von unten Luft rein. Und dann oben zwei so Zeltplanen oben drüber, dass da auch Zirkulation ist und das Ganze ist verglast.
Ach so.
Und du kannst die Türen auch komplett aufschieben, die Glastüren. Und zu der Zeit, wo ich da war, war es auch nicht so heiß. Jedenfalls so ab Nachmittag oder so immer alle Türen auf. Und dann hast du natürlich auch so die Luft da drin. Ich finde das sehr angenehm.
Ja, das glaube ich.
Ne? Und ich meine, wenn es heiß wird, klar, hast du Air Condition, aber um die Jahreszeit und so im Winter braucht man das gar nicht.
Ja, vor allem, ich dachte jetzt natürlich zuerst an den Sonnenschutz, aber dass hinter den Zelten wahrscheinlich noch ein bisschen mehr steckt, ist ja dann...
Ja, sicher. Sonnenschutz hast du natürlich auch. Sag mal, das ist eine Terrasse mit so einem Lounge-Gestühl und so weiter und so fort. Und da ist nochmal so eine Zeltplane, eine schicke oben drüber. Und
das heißt, die Anreise ist schon spektakulär für sich. Nicht nur, dass wir die sehr ja, noble Anreise haben, sondern auch noch diese Optik und dann dieses Resort. Wie ging es dann weiter? Was hast du dann, wie hast du Saudi-Arabien
erlebt? Ja, erstmal, wie gesagt, kam ziemlich spät an, so kurz, weiß ich nicht, ich sag mal um 5:30 erst, weil sich das irgendwie alles in Dubai auch noch verzögert hatte und so weiter. Und der Flug war natürlich relativ lang. Und dann mussten wir vom Flughafen noch ins Resort. So, und um 6 Uhr sollte die Eröffnung schon losgehen. Die Eröffnung von dem Hotel. Die offizielle Eröffnung von dem Hotel. Und da war natürlich richtig Großes angesagt. Unter anderem trat Mariah Carey auf. Ja, das ist, glaube ich, bei den Arabern so, wenn da irgendwie so ein nobles Teil aufmacht, ne? Wie wir jetzt gerade auch wieder gelesen haben, das Atlantis in Dubai. Mit da Beyoncé. War Beyoncé, glaube ich, ja, genau. Und weiß nicht, ob da nicht Rihanna auch noch war. Ich weiß, jedenfalls waren da so einige Weltstars.
Ja.
Okay, man, die sangen dann genau 45 Minuten und zack, war sie
absolut
weg.
Und vor allem meistens dann ja auch noch mit der Bedingung, dass es nicht mitgezeichnet werden darf. Und
ja, man durfte auch überhaupt nicht fotografieren, ja, genau. Und so weiter. Wurde auch echt drauf geachtet, ne?
Scheint ja eine
dass
Überzeugungssache
da
zu sein.
Dass da keiner sein Handy da rauszieht.
Daran merkt man, dass es offensichtlich eine Überzeugungssache sein muss, ja. Und keine andere Sache eine Rolle spielen könnte, genau. Wenn das noch nicht mal aufgezeichnet werden darf.
Genau. Was mich dann auch gleich überrascht hat und auch gehört hat, okay, man muss sich nicht verhüllen, ja?
Mhm.
Als Frau.
Ja.
Also kein Schleier und so weiter und so fort. Und das hatte ich aber in der Zwischenzeit wieder vergessen, muss ich dazu sagen, als ich landete, weiß ich, war auch gar nicht die Rede davon. Und dann auf der Eröffnung, die arabischen Damen traten also tatsächlich, ich meine, es war echt eine großartige Eröffnung, also muss man schon sagen. Und die arabischen Damen waren also echt so Hollywood-Roben-mäßig, ne? Also, ja, schön mit viel echten Bling-Bling und so weiter. Es war schon auch sehr schön anzusehen, muss ich sagen.
Ist ja fast schon eine autonome Region dann, wenn sie da ihre eigenen Regeln aufstellen, was die Verschleierung angeht.
Ja, aber so wie ich gehört habe, man muss sich in Saudi-Arabien nicht
mehr verschleiern.
Ist sehr neu,
ja, tatsächlich. Ist sehr neu.
Scheinbar ist das gar nicht so neu.
Seit 2018.
Ach so, okay.
Haben sie das Gesetz erlassen. Also eigentlich gab es 3 Gesetze, die das vorgeschrieben haben, aber seit 2018 gibt es da eben Lockerungen, was die gesetzliche Anordnung gibt, es zu verschleiern.
Ich denke, dass, also ich habe jetzt nicht so viel gesehen, weil ich nur dort war und dann auch in dieser Oase Al-Ula, sag ich mal, du siehst tatsächlich dort kaum verschleierte Frauen. Wobei ich aber, weil das auch überwiegend junge Leute sind, die sich da tummeln und die sicherlich sehr froh sind, dass sie das alles ablegen können. Ich sag mal, Männer können auch im Bermuda-Shorts rumlaufen, ja. Das war früher bestimmt auch nicht gang und gäbe.
Ist ja ohnehin ein wahnsinnig heikler Zwiespalt, der da stattfindet. Aber es ist ja auch so, weil du das gerade sagtest, wahnsinnig viele junge Leute. Der Altersdurchschnitt von Saudi-Arabien liegt ungefähr bei 30, also wahnsinnig viele junge Leute. Ungefähr 2/3 der Untertanen des Königs sind tatsächlich unter 30.
Genau, und da habe ich viel drüber gehört dann, bei einer Geschichte, die ich nachher noch erzähle. Ja. Aber vielleicht erzähl noch mal ein bisschen darüber, was eigentlich der Reiz, mal abgesehen vom Resort, dieser Region überhaupt ausmacht.
Ja, sehr gerne, bitte.
Weil ich sag mal, in die Wüste fliegen, in einem Resort unterkommen, was zwar wunderschön ist, hat auch einen ganz tollen Pool zwischen den Klippen oben und so weiter und so fort. Alles toll, aber es sind da in der Region absolute Kulturschätze.
Mhm.
Und zwar Nabatäa-Gräber, mehr als in Petra, ne, in Jordanien. Die sind natürlich bekannt. Und diese Region, die heißt Hegra, ist von dem Resort ungefähr mit dem Auto so 3/4 Stunde entfernt. Und in diese Felsen, auch so rosa wie in Petra, so rosa, gelb-rosa, da sind mehr als 100 dieser Gräber. Und man kann die besichtigen, man kann auch reingehen.
Auch wahrscheinlich noch nicht seit sehr langer Zeit, oder?
Nee. Nee, also die ganze Region, sag ich mal, die ist eigentlich seit 2007 erst überhaupt geöffnet, auch für die Saudis selbst. Und zwar deswegen nicht nur die Nabatäa-Gräber, sondern es gab Kulturen vorher dort, die sehr, sehr viele Bildinschriften hinterließen, unter anderem sogar ein eigenes Alphabet. Und das hat man eigentlich jetzt erst entdeckt, weil inzwischen sind da sehr viele Archäologen am Werke, was die vorher nicht durften. Aber ich sag mal, diese ganzen Bildinschriften oder Bilder, die man in den Felsen sieht, das war natürlich nicht islamkonform.
Ja.
Deswegen war kein das Zugang. Auch gesperrt. Und davon es sollen angeblich Tausende sein.
Wahnsinn.
Aber was man auch wissen muss, dass, ich sag mal, Al-Ula lag an der Weihrauchroute.
Ja.
Deswegen auch die Nabatäa, sag ich mal, die da den Handel betrieben haben. Ne? Aber diese Gräber da in Hegra, die sind älter als die in Petra. Die sind zwar in Petra, ich sag mal, elaborater, grandioser und auch sicherlich feiner, weil bis dahin haben, sag ich mal, die Nabatäer, weiß ich nicht, zu viel mehr Geld und Vermögen gekommen.
Hegra, 22 Kilometer von Alula entfernt, ist das erste UNESCO-Weltkulturerbe Saudi-Arabiens. Über mehrere Jahrhunderte dominierte das Volk der Nabatäer die Region zwischen dem Mittelmeer und dem Süden Arabiens. Die Geschichte des Nomadenvolks der Nabatäer ist in Hegra unter sonnenverbrannten Steinen und Sand begraben. Über 100 Gräber formen hier eine Totenstadt, rund um das ehemalige Stadtzentrum. Der Ort gibt einen Einblick in die Lebensart der Nabatäer, zeugt von ihrem hochentwickelten Wassermanagement und vermittelt einen Eindruck ihres gewaltigen Reichtums. Das Besondere? Anders als die meisten Völker ihrer Zeit und ihrer Umgebung hatten die Nabatäer ihre eigene Schrift. Hier in Hegra ist es Archäologinnen möglich, die Nabatäer aus ihrer eigenen Sicht kennenzulernen, statt wie üblich aus den Erzählungen der römischen und griechischen Zeitgenossen. 500 Kilometer entfernt ist in der Felsenstadt Petra in Jordanien die glorreiche Vergangenheit der Nabatäer auf unvergleichliche Weise in Stein manifestiert. Sie gilt als Hauptstadt der Nabatäer und war zu ihrer Zeit ein wichtiger Handelsknotenpunkt. Vermutlich als Einwanderer im frühen 1. Jahrtausend vor Christus kamen die Nabatäer vom Roten und Toten Meer auf die arabische Halbinsel. Sie vertrieben ansässige und vorherrschende Nomadengruppen aus den Gebieten rund um Petra, bauten schnell ein florierendes Karawanennetzwerk auf und weiteten ihr Einflussgebiet sogar bis nach Syrien aus. Das Ende ihrer Macht kam mit der Eingliederung ihrer Gebiete in das Römische Reich unter Trajan als Provinz Arabia Petraea zum Ende des 2. Jahrhunderts vor Christus. Aber das ist ja auch eine Sache, die diese Region auszeichnet, also gerade bis hoch, also diese alten Zivilisationen, die sich rund um die arabische Halbinsel immer mal wieder anfinden. Und ich meine, dass man noch nicht genau weiß, wann es war, liegt ja vielleicht auch daran, dass man eben jetzt erst anfängt, diese tausende Gräber freizuschaufeln.
Genau. Ja, die Gräber sind alle frei. Also man kann, weiß ich nicht, einige davon besichtigen, wenn man... Also frei ist das alles. Man muss da bloß hinkommen. Ne?
Ja. Also, das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen. Ja, wie kommt man denn eigentlich hin?
Einfach mit dem Auto. Also braucht man nicht mal einen Geländewagen. Ach so. Weil alles fährt da im Geländewagen. Ja, weil man muss da nicht durch die Wüste fahren, sondern es sind Teerstraßen dorthin. Also das ist schon von der Infrastruktur her sehr, sehr gut ausgebaut. Und ich denke, dass einige dieser Gräber, weiß ich nicht, die sind halt noch, kommst du auf Schotter oder eben durch den Sand hin, dann brauchst du einen Geländewagen. Aber das, was man sehen kann, ist schon reichlich.
Mhm. Also das heißt, vom Resort dahin, was?
Eine Viertelstunde.
Wie lange warst du insgesamt?
Ich war ja nur ganz kurz da. Also alle Erlebnisse sind in, will ich mal sagen, 48 Stunden gepresst.
Ich dachte ja schon kurz, aber intensiv.
Also von der Landung oder beziehungsweise Ankunft im Resort, das war an einem Freitagabend. Freitag, wie man weiß, ist der Feiertag in der arabischen Welt. Der Sonntag sozusagen. Und bin abgeflogen am Montagmittag. Aber in diese Zeit gepackt alles. Also erstmal die Eröffnung, okay, die war abends. Ach so, ganz wichtig, was natürlich völlig ungewöhnlich für einen Westler ist, will ich mal sagen. Man stand da sozusagen mit Fruchtsaft in der Hand. Ja. Kein Champagner, nicht die kleinste Bubble. Also Alkohol ist tabu, absolut tabu, auch in dem Hotel.
Ja.
Ich meine, der Anthony Treston, der GM, sagte mir, wahrscheinlich früher oder später müssen die Lizenzen vergeben, weil sonst kommt keiner mehr.
Ja.
Und
ist ja auch wieder ein Zwiespalt, der sich durch viele arabische Touristenregionen zieht. Das Problem damit, also es ist ja auf der einen Seite schon faszinierend, dass es für die meisten Europäer ein Riesenthema ist, dass man sagt, naja komm, also wenn ich jetzt im Urlaub bin, dann will ich doch aber eigentlich auch mal ein Stück Alkohol trinken.
Na klar.
Aber finde ich tatsächlich sehr spannend, dass man im Zweifel da sitzt und sagt, ich finde hier keinen Tropfen Alkohol.
Nee. Ich habe das zuerst gar nicht glauben wollen, weil man guckt natürlich, ich bin da auch zu der Eröffnung, die war übrigens in dieser Maraya, in dieser Concert Hall, dieses größte Spiegelgebäude der Welt.
Ja.
Und dadurch, dass ich so spät dran war, wie auch meine Kollegin, ja, dann kommst du da in so einen Empfang erstmal natürlich und denkst, was haben die da alle in der Hand? Wo ist jetzt der Champagner? Ja, ich meine, das war eine hochelitäre Angelegenheit und alle stehen da nur mit Saft in der Hand. Das ist schon ein ganz ungewöhnliches Bild. Und dann habe ich natürlich auch gedacht, ey Mann, und wo ist jetzt der Shampoo?
Ich kann mir vor allem sehr gut vorstellen, dass es Mariah Carey nicht geschmeckt haben dürfte, ja, dass es sowas nicht gab.
Kann gut sein.
Hat sie vorher vielleicht nicht gewusst und dann hat sie aber in die Röhre
deswegen
geguckt.
Deswegen hat sie eine Dreiviertelstunde gespielt.
Ja, Dreiviertelstunde
gespielt. Und dann ist sie auch wieder abgeflogen.
Und dann schnell wieder nach Hause.
Genau. Oder zumindest bis nach Dubai. Ja,
genau, oder in irgendwelche internationalen Luftgebiete, wo genau. Man wieder kann. Wo du das gerade ansprichst, das war ja dann auch mehr oder weniger das Erste, was du neben dem Resort gesehen hast, war diese Konzerthalle. Erzähl davon mal kurz, wie das ist, weil davon habe ich auch nur Bilder gesehen.
Ja, es ist eigentlich... Also die steht gegenüber vom Resort, ich sag mal so einen Kilometer entfernt, was ja da nichts ist. Und ist halt ein riesiges, spiegeliges Ding, was man von Ferne gar nicht sieht.
Ist eigentlich auch einfach nicht. Ein Kubus, und der ist ein da Kubus, irgendwo
genau.
Steht.
Genau, und der steht aber so in der Nähe von diesen Felsformationen. Und wenn du da näher kommst und hast mit einmal dieses Spiegelgebäude vor dir, dann siehst du, dass das gar kein Kontrast ist in dieser Wüste, sondern also in dieser Bergwelt, sondern es passt sich da wunderbar ein, einfach weil die Berge sich darin spiegeln. Ich fand das ganz fantastisch.
Es ist schon immer wieder irre zu sehen, was speziell in Saudi-Arabien, die ja nun eine Schlüsselrolle einnehmen da und ihre Rolle auch immer wieder untermalen wollen, dass das auch viel einfach immer wieder über die Architektur passiert. Ich habe jetzt kürzlich gelesen, dass es der Plan ist, das natürlich den größten Wolkenkratzer der Welt zu bauen, weil kann man ja nicht auf sich sitzen lassen, dass das
Nein,
in Dubai sitzt.
Das ein Stück weiter ist.
Dann regelt man die anderen Ansprüche ans Maximum über Fußballspieler, die man sich in seine Vereine kauft oder die wahnsinnigen Baupläne von The Line, einer völlig skurrilen Stadt im Süden, 170 Kilometer lang in die Länge gezogen mit U-Bahnen, die 520 km/h fahren sollen und was da nicht alles geplant ist, dass sich das dann immer äußert in diesen, beeindruckt gesagt, wahnwitzigen architektonischen Ideen. Also, dass man einfach einen Spiegelkubus in die Wüste setzt, ist ja eigentlich völlig abstrus.
Mm. Aber macht Sinn, wenn man das selbst erlebt hat. Also, ja. Wie gesagt, weil es gar nicht kontrastiert, wie man öfters mal liest, sondern es fügt sich ein.
Ja.
Durch die Spiegel. Und ich denke, das wird bei The Line genauso sein. Ja. Dass man das gar nicht sieht, außer man steht davor. Oder man macht den Aufnahmen von oben. Ne?
Ja, ob das The Line-Projekt jemals passieren wird, weiß man ja gar nicht. Nee. Es gibt ja inzwischen Schätzungen, dass das $1 Billion kosten soll.
Ich denke, damit haben die nicht das Problem.
Wahrscheinlich am Geld scheitert es zuletzt, ja. Aber trotzdem, also ist schon irre. Und das zeigt sich natürlich dann auch in solchen architektonischen Besonderheiten. Also eine durch und durch, ja, plötzlich aus dem Nichts, wenn du Freitagmittag angekommen bist, dann aus dem Nichts in die High Society Saudi-Arabiens reingerutscht.
Ja, genau, war schon spannend. Ja.
Und dann steht man da in einem Spiegelkubus in Saudi-Arabien. Das ist schon
nachher ging's ganz, muss ich dazu sagen, nachher ging es ganz traditionell weiter, nämlich draußen, also im Resort, so eine Ebene davor und da haben diese Reiterspiele gemacht, also auf Arabern. Das war also sowas von eindrucksvoll, mit Musik, super Soundsystem natürlich.
Klar.
Und die kamen dann da so, es war dunkel und dann die Lichter da drin und so weiter. Ich habe da auch eine Aufnahme von gemacht. Es war absolut beeindruckend, wie da so eine ganze Reihe von diesen Schimmeln mit den Arabern da drauf auf uns zugeritten kam und die Musik dazu, also absolut eindrucksvoll, muss ich sagen. Also,
da wird auch nichts dem Zufall überlassen.
Für mich viel beeindrucksvoller, als jetzt Mariah Carey da auf der Bühne zu sehen. Ja, wirklich.
Lass sie das nicht wissen. Das ist also weder Mariah Carey noch die Gastgeber.
Naja, weil das aber auch eben dazugehört, das ist Tradition. Ne? Ja. Und ich meine, da denkst du natürlich auch sofort an Lawrence of Arabia. Ja. Also, wenn man den Film mal gesehen hat, sowas ähnliches, also vom Gefühl her, sag ich mal so, hat man denn da gesehen, aber mit richtiger Musik, sag ich.
Ja. Ja, da wird natürlich auch wenig dem Zufall überlassen, wenn man in Saudi-Arabien zu irgendwas einlädt.
Dann waren auch noch Lichtspiele da, beziehungsweise eine Sound and Light Show an den Felsen. Und ich meine, Araber sind ja von Haus aus Geschichtenerzähler, ja. Poesie spielt in der Kultur eine ganz, ganz große Rolle.
Ja.
Und dann es gab diese Sound and Light Show, also dass du an den Felsen über die Felsen konntest du die Schatten von Kamelen sehen und, weiß ich nicht, Handel und Wandel und so weiter und so fort. Also alte Art, traditionelle Art. Und dazu erzählte da eine Frau so die Geschichten. Das war echt wunderschön. Also sie hat es auf Arabisch gemacht und dann auch auf Englisch. Aber selbst wenn man es gar nicht verstanden hat, sag ich mal so, es war einfach eindrucksvoll.
Das ist ein wichtiger Punkt, weil das ist ja gerade für Nomadenvölker der Wüste jahrhundertelang im Prinzip die wichtigste Form der, nicht nur der Kunst, genau, sondern auch der Geschichtserzählung, ja, gewesen, dass, genau, man sich über Sprache austauscht.
Genau.
Das ist natürlich toll, dass man das dann immerhin nochmal, dass es dann gelingt, das aufzugreifen.
Ja,
das,
genau,
ist ja schon ein entscheidender Kultur.
Ist denen eben auch sehr wichtig, sag ich mal, dass die so alte Traditionen weiterhin, also bewahrt werden und ausgespielt werden und so weiter und so fort. Also,
was gab es bei der Eröffnung eigentlich zu essen?
Das ist eine gute Frage. Ja, so ein bisschen wie Flying Food.
Ja.
Ja, gab ja auch keinen Wein dazu. Ja, es wurden so Tellergerichte serviert. War ganz lecker, aber ich kann mich da jetzt nicht mehr so richtig
jetzt
dran erinnern.
Jetzt nicht typisch saudisch-arabische.
Ja, sicherlich Sachen, so einige aber, Teile. Aber es wurde auch nicht erklärt. Dazu waren, ich glaube, da waren über 1000 Leute.
Aber keine Kamelhöcker oder?
Nein, sowas nicht. Ich glaube,
Kamelsuppe mit Milch, glaube ich.
So traditionell war es dann doch nicht.
Ja, okay. Da hätte man wahrscheinlich die europäischen Gäste auch etwas mit überfordert,
genau,
könnte ich mir vorstellen.
Genau, aber so viel waren da gar nicht. Also waren überwiegend, sag ich mal, Araber, also natürlich auch viele, die dann aus den umliegenden Emiraten dahin gekommen waren, ne? Und so weiter.
Die sich inspiziert haben, was sie als nächstes übertrumpfen müssen.
Genau.
Ja. Dass sie wissen, Spiegelkubus in der,
ja,
Wüste,
genau,
das können
aber
wir nicht auf uns sitzen
lassen. Aber von der
Landschaft
her können sie nicht übertrumpfen.
Ja, also, schwierig. Die Größe des Landes ist halt ein wahnsinniger Vorteil, dass man sich in jeder,
genau,
Region mal ein bisschen ausprobieren,
genau,
kann. Okay, das heißt also, diese Eröffnung kommt und wie geht's weiter? Was passiert als,
ja,
nächstes?
Ja, und dann, ich war mit einer Kollegin meistens da zusammen, Marie, und wir hatten ja die Pferde gesehen und dann hatte ich irgendwie die Idee, am nächsten Tag muss ich unbedingt reiten, muss unbedingt auf so einem Araber sitzen, weil ich bin früher sehr viel geritten,
ja,
und hatte auch das Vergnügen, sag ich mal, in meiner Jugend war, zumindest habe ich hin und wieder mal so ein Araber da, eine Schimmel unter mir, und ich weiß, dass das wirklich super Pferde sind, und,
ja,
na, wenn man schon mal da ist, das hat man uns dann auch arrangiert am nächsten Morgen, weil Marie hatte die Wahnsinnsidee, das zum Sonnenaufgang zu machen, ist natürlich auch ganz große,
ja,
Klasse. Einziges Problem war, dass
Kater war ja auch nicht, also früh aufstehen kein Problem.
Nee. Und genau, nix Kater. war auch noch schön kühl. Und ja, aber dann fing das irgendwie damit an, dass wir da am Zügel geführt wurden, was natürlich überhaupt nicht mehr.
Das hat dir nicht gepasst, ne?
Nee, hab ich dann auch schnell gesagt, lass mal los, Junge, so ungefähr. Hat
Kann
er auch gemacht, aber
vorstellen.
Es ging dann nur im Schritt. Und das fand ich so ein bisschen langweilig. Zumal dieser Schimmel da unter mir war wirklich ein ganz tolles Pferd. Und naja, dann sind wir in einer Stunde wieder zurück ins Resort und dort stand dann Anthony, der General Manager, Anthony Treston. Und wir hatten vorher schon festgestellt, dass wir uns irgendwie kennen. Das war überhaupt ganz witzig. Und haben natürlich irgendwie
eine typische Kiki-Begegnung. Ja. In der Wüste. Hotelmanager, Mensch, wir kennen uns doch.
Ja, genau, haben ein bisschen hin und her überlegt, sind dann drauf gekommen, dass wir uns wahrscheinlich ungefähr 10 Jahre vorher in Delhi kennengelernt haben. Weil,
auch nicht gerade um die Ecke?
Nee, weil da war er General Manager von dem Aman Delhi, was damals noch nicht voll offen war. Und, aber seine Frau kommt aus Hamburg. So, und das ist natürlich auch so eine, sowas merkt man sich auch. Und außerdem ist er ein sehr eigentlich origineller Typ, irgendwie sehr cool angezogen und ja, witziger Typ, also mit dem man sich sofort versteht und sehr viel Spaß hat.
Ja.
So, und der bot mir jedenfalls an, er sagte also auch den Pferdejungs, also ich kann sehen, ne, this lady can ride, she knows the way. Und ja, dann hat er mir angeboten, am nächsten Morgen mit ihm dann nochmal auszureiten.
Mhm.
Und das haben wir dann auch gemacht, aber vorher, der Tag ging ja noch weiter.
Ja, genau.
Ich erzähle da gleich weiter davon. Am nächsten Morgen haben wir den Tag erstmal zu Ende. Also ja, zurück ins Resort, sehr schön gefrühstückt. Und dann haben wir uns das Resort angeguckt und es wurde dann immer wärmer. Und ist da
das wäre, wollte ich mir wissen, wie ist das temperaturmäßig?
Also es ist jetzt im Winter eigentlich angenehm. Erstens ist es trocken und zweitens, ja, weiß ich nicht, wir hatten so Ende 20 Temperaturen.
Ja, okay,
sag ich
das
mal.
Geht ja tatsächlich.
Also, mittags,
ja,
ging, also fand ich. Aber die Sonne sticht natürlich. Also
ja,
weiß ich nicht, bin nicht der Typ, der da unbedingt rumlaufen muss in der Sonne. Aber Aber es wird auch nachts wird's ziemlich kühl. Sehr angenehm, muss ich sagen.
Ja.
Ach ja, und dann sind wir nach Hegra gefahren, genau, und haben uns diese Gräber angeguckt. Ja. Wieder zurück. Ja, und dann hatte man uns für einen Helikopterflug.
Ach, guck.
Angemeldet, genau. Weil das ist natürlich auch ein Heliporter auf dem Gelände.
Selbstverständlich.
Selbstverständlich, genau. Und sind dann, sag ich mal, so am etwas späteren Nachmittag, weil ich dachte, das ist nicht die beste Zeit, auch wegen des Lichtes, ne? Wenn das nicht ganz so grell ist. Und dann hast du viel schönere Motive unter dir, sag ich mal, diese Felsen, ne? Schatten und so weiter. Das hast du nicht, wenn die Sonne ganz oben steht. Und genau so war es dann auch. Also wir sind da fast eine Stunde geflogen über diese Berge von oben, die auch einzeln stehen, diese Felsformation dazwischen, immer ein bisschen Wüste. Und dann hat man eben auch von oben unter anderem die Oase gesehen, Ailula. Also ich glaube, da stehen 100.000 Dattelpalmen, also eine ganz riesige Fläche, es zieht sich so ein Tal entlang. Und man konnte auch von oben schon sehen, dass da ein Teil also modern, weiße Gebäude, und aber es waren eben auch Lehmgebäude da, wo wir dann auch schon gedacht haben, okay, das gucken wir uns dann auch noch mal irgendwann näher an. Haben natürlich auch gehofft, dass wir das noch hinkriegen in dieser kurzen Zeit.
Klar.
Ja, aber was ich auch spannend fand, mit einmal sehe ich da von oben, sage ich mal, eine Bahntrasse.
Ja.
Und so ein paar Gebäude rechts und links, und auf der Trasse stand auch ein Zug.
Mhm.
Und dann habe ich den Piloten gefragt, was das denn nun sei? Und sagte er, ja, das sei der letzte Teil der alten Hatcher-Bahn. Mhm. So, da muss ich erstmal nochmal nachgucken. Obwohl, war mir auch ein Begriff, sag ich mal, unter anderem aus dem Film, Lawrence of Arabia. Ja. Weil er und seine arabischen Weggenossen, die ein paar Mal überfallen haben. Also das entsprach ja auch der Wirklichkeit.
Ja. Eine Bahnstrecke durch die Wüste. 1322 Kilometer von Damaskus nach Medina. Das war das ambitionierte Ziel des Osmanischen Reichs zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Zu diesem Zeitpunkt waren die meisten Bahnstrecken im Reich Konzessionsstrecken ausländischer Firmen. Fehlendes Personal und wirtschaftliche Schwäche im eigenen Reich führten zum Ausverkauf der Strecken. Doch dem sollte mit der Hatchersbahn ein Ende gesetzt werden. Der Zielpunkt Mekka sollte zum einen die Rolle des Kalifen als Führer aller Muslime weltweit deutlich machen. Das Osmanische Reich wollte religiös motivierte Spenden für den Bahnbau in der gesamten islamischen Welt einnehmen. Und zum anderen war das Ziel einer verbesserten Infrastruktur die bessere Kontrolle über die entlegenen Gebiete des Reiches. Das war dem Kalifat 15% der gesamten Staatseinnahmen im Jahr 1909 wert. Muslime aus aller Welt finanzierten den Bau der Bahn zu ca. 30% mit Spenden. Nach Baubeginn im Jahr 1900 gingen erste Abschnitte des Streckennetzes bereits 1902 in Betrieb. Unter extremen Wetterbedingungen und ständigem Wassermangel gelang es, die gesamte Strecke bis 1908 in einer schier unwirklich schnellen Zeit fertigzustellen. Statt bis nach Mekka reichte die Strecke jedoch nur bis nach Medina. Zur Wallfahrtszeit verkehrten täglich 5 Züge. Bei einer Geschwindigkeit von maximal 30 km pro Stunde legten sie die Strecke in nur 3 Tagen zurück. Eine Karamellkarawane benötigte dafür rund 1,5 Monate. Hatchersbahn ist nicht nur der Name des Streckennetzes, sondern auch die Bezeichnung der Gesellschaft, die das Streckennetzwerk betrieb und nach wie vor betreibt. Heute sind allerdings nur wenige Streckenabschnitte in Benutzung. Seit Beendigung des Projekts gibt es immer wieder Bestrebungen, die Bahn erneut zu beleben. Bisher ohne wirkliche Erfolge. Zeuge der ursprünglichen Idee, der gewaltigen Leistung des Baus und auch der Verweisung des Projekts sind bis heute die Schienen im Sand. So auch in der Region unserer heutigen Folge.
Also das, was ich gesehen habe, war das letzte Stück. Wie gesagt, das kann man sich natürlich auch direkt angucken, wenn man Zeit hat. Das,
ja.
Also Leute, die auf sowas stehen können, ich würde es sehr, sehr spannend finden, das nochmal irgendwie näher zu begutachten.
Das ist ja sehr, sehr spannend, weil es tatsächlich die Hatchersbahn ja ein relativ modernes Beispiel ist für Dinge, die sich ja seit den Kreuzzügen praktisch durchziehen. Dass Macht, politische Macht daher kommt, wer organisiert den Zugang zu religiösen Einrichtungen? Und für das Osmanische Reich war das natürlich unglaublich wichtig, sowas zu haben und die Kontrolle zu haben darüber, wer kommt wann an welche Pilgerstätten.
Genau.
Erstens kann man damit eine Mark verdienen Und zweitens ist es natürlich immer eine Frage von geografischer Kontrolle. Wenn man weiß, wo gehen die Pilger lang und die müssen über unsere Gebiete und wir organisieren den Zugang, das ist natürlich faszinierend. Deswegen glaube ich auch, lohnt sich wahrscheinlich da nochmal tiefer einzusteigen, weil das ist ja schon ein sehr bedeutender Teil dieser Geschichte da.
Genau, war mir gar nicht bewusst. Darüber wird auch gar nicht so viel geredet, ja. Aus was für einem Grund auch immer.
Ich könnte mir vorstellen, dass es daran liegt, dass man das Projekt, dass es nie beendet wurde sozusagen.
Ja.
Und dass das eigentlich eine Sache ist, die sie nicht gerne sehen wollen. Dinge, die nicht zu Ende gebracht werden. Also die Theorie hab ich auch bis jetzt schon bei The Line, der Stadt, dass man am Ende einfach nie wieder davon hört, weil es nie fertiggesetzt wird. Irgendwann jemand kommt und sagt, ganz ehrlich Leute, das ist jetzt einer drüber. Das können wir nicht machen. Und vielleicht sagen sie, naja, es ist ja nur eine Bahn. Wieso haben wir die nicht fertig gekriegt? Lass uns nicht drüber sprechen.
Ja, genau.
Aber von oben wahrscheinlich auch irre, dass dann durch die Wüste da quasi einmal so eine Bahnstrecke zieht.
Ja.
Also.
Wie ging der Tag weiter?
Wie lange seid ihr denn in der Luft gewesen?
Über eine Stunde. Also ich glaube so anderthalb Stunden. Wir sind ziemlich weit geflogen und da kannst du natürlich sehr viel sehen. Ne? Also und wie gesagt, eben auch die Oase, die uns anmachte, wo wir sagten, okay, da gehen wir doch irgendwie, schaffen wir das schon, dahin zu gehen. Wenn wir jetzt zurück sind, dann, weil wir hatten jederzeit ein Auto zur Verfügung mit Fahrer.
Ja.
So und dann waren wir wieder zurück und dann habe ich aber irgendwie so aus der Erinnerung, weil ich ja schon öfters so in arabischen Landen war, also sprich in den Emiraten vor allen Dingen, in Erinnerung, dass die Araber eigentlich tagsüber nicht im Freien tummeln, einfach der Hitze wegen, sondern die irgendwie abends erst rauskommen. Ja. Ne? Und hatte dann auch die Idee, vielleicht weißt du was, Marie, lass uns erst Abend essen und dann lassen wir uns da hinfahren. Und so haben wir es dann auch gemacht. Wir waren dann gerade zur Eröffnung von dem Thai-Restaurant. genau.
Natürlich, natürlich. Ja. Im Resort der Wüste gibt es dann erstmal Thai-Food.
Banyan Tree ist eine Thai-Gruppe.
Ah.
Deswegen auch, ich sag mal, da ist ein sehr, sehr schönes Spa natürlich, auch nach Thai. Also Banyan Tree hat eine eigene, wie soll ich mal sagen, eigene Spas.
Spa, also, ja, okay. Ah, okay. Also Abendessen und dann Ziel-Oase. Genau, so, wie weit entfernt?
Ziel-Oase, ungefähr 20 Kilometer. So, und dann sind wir da hingefahren worden. Nee, fußläufig nicht. Ja, wäre schön gewesen nach unserem kleinen Erlebnis, was wir dann hatten. Also wir sind in der Oase und du musst innerhalb der Oase, zumindest im alten Teil, ist das verkehrsfrei. Ja? Mhm. Und ich meine, das ist natürlich das Interessante, sag ich mal, für Besucher, der alte Teil. Der stammt aus dem 13. Jahrhundert und die haben sie wieder sehr schön restauriert. Und,
also im Prinzip der Ursprung wahrscheinlich für überhaupt, dass in der Region irgendwas ist, dass da eine Oase ist und dann hat man sich da festgesetzt.
Lag direkt an der Weihrauchroute. Ne?
Ah, deswegen, okay, klar. Boswellia sacra, der Weihrauchbaum. Er wächst in Somalia, dem Oman und Jemen. Und sein Harz ist einer der Gründe, warum man große Teile Arabiens bei den Römern als Arabia Felix kannte. Glückliches Arabien. Denn trocknet man das Harz dieses Baums, wird daraus eine der wertvollsten Opfergaben der Antike. Nicht nur in der zeremoniellen Auslegung der Katholiken spielt der Weihrauch eine große Rolle, sondern schon in der Antike war Weihrauch entscheidender und wertvoller Teil kultischer Handlung. Über die sogenannte Weihrauchstraße gelangte das wertvolle Gut vom Oman bis nach Gaza und Damaskus. Berichte antiker Autoren besagen, die Händler benötigten 100 Tagesmärsche der Karamellkarawanen für die 3400 Kilometer lange Strecke zwischen Dafar und Gaza. Sie ist eine der ältesten Handelsrouten der Welt. Auch Alula spielte eine tragende Rolle entlang der Route. In Alula befand sich früher mehr als 1000 Jahre lang die Oasenstadt Dadan, Hauptstadt der Königreiche Dadan und Liayan. Dadan und ihre Nachfolgerin, die nahegelegene nabatäische Stadt Hegra, waren Dreh- und Angelpunkte eines Handelsnetzwerks, das sich über Kontinente erstreckte. An den beachtlichen Profiten mit dem Handel, eben auch von Aromastoffen wie Weihrauch und Myrrhe, bereicherten sich auch die städtischen Knotenpunkte an den Handelsrouten der Weihrauchstraße. Petra und Hegra Unter der Kontrolle der Nabatäer waren Garanten für eine langfristige Erschließung der spärlichen Wasserreserven als Zwischenstopps auf den Handelsrouten. Erst mit der Erschließung eines Seeweges durch das Rote Meer, durch die Ägypter, verlor die Route ihre Bedeutung im 1. Jahrhundert vor Christus. Auch der rasante Aufstieg des Islam ab dem 7. Jahrhundert nach Christus machte Weihrauch als Handelsgut beinahe bedeutungslos. In der medizinischen Forschung Arabiens spielte das Harz zwar eine Rolle, in ihren religiösen Handlungen allerdings nicht.
Das ist so ein verwinkeltes Lehm. Lehmstrukturen, so wie man das auch in Marokko findet, ja. Sag ich mal so.
Das heißt, ne? Man hat im Prinzip ein grüner Fleck in einem sonst sehr kahlen
Umfeld. Ja, nee, also selber das Drumherum ist grün.
Ja, genau.
Diese Dattelpalmen, ja. Ne? Ich meine, das war ja der wichtigste.
Das heißt, man kommt über die Straße, es gibt wahrscheinlich dann einen Parkplatz draußen.
Ja, und ja, genau, Riesenparkplatz und da wurden wir dann abgesetzt und sagten dann dem Fahrer, er möchte bitte warten, weil so viel mehr als eine Stunde wollten wir da nicht verbringen, war ja auch schon spät abends. Und naja, dann sind wir los und dann kommt man sozusagen an den Rand der Altstadt und das ist ganz toll organisiert. Also da standen dann Buggies, weißt du, so wie Golfkarts, sowas in der Richtung. Und weil das war wohl noch eine ganze Strecke oder wie wir es herausstellen, eine ganze Strecke, sag ich mal so, was eine ganze Strecke, 500 Meter vielleicht oder vielleicht sogar ein bisschen mehr, bis zur eigentlichen Altstadt. Ja. So, und da wurde man, alles kostenlos natürlich, dorthin transportiert, ja. Mit diesen Buggies so. Und okay, dann waren wir in der Altstadt, das ist also überwiegend, vor allen Dingen so eine relativ breite Straße, alles aus Lehm und sind kleine Cafés dran und Boutiquen und so, sehr, sehr hübsch. Und so wie ich gehört habe, ist das vor allen Dingen in den Wintermonaten, also wenn es dann abends wirklich kühl ist, ja. Am meisten belebt. Aber es war schon eine ganze Menge los.
Ja.
Und auch da wieder überraschend, die Frauen, die da rumliefen, ein paar waren verschleiert, aber ganz viele nicht. Und man, das war wirklich, sag ich mal so, wie so archaische Bilder, weißt du, die Männer in einem Café tranken ihren Kaffee irgendwie, ja. Ne, und in ihren weißen Gewändern und ja, weißt du, so wie man sich das vorstellt. Genau. Naja, dann sind wir ein bisschen hin und her gelaufen, haben geguckt, Fotos gemacht und wieder zurück. Es hat tatsächlich so eine Stunde gedauert und sind dann zum Parkplatz wieder zurück und ja, und dann haben wir gedacht, und wo ist jetzt unser Auto? Weil alles, was da rumfährt, sind überwiegend weiße Range Rover.
Ja.
Also ob die nur zum Hotel gehören oder nicht, aber so fast alle fahren mit so einem weißen Range Rover rum. Und davon standen sehr viele auf dem Parkplatz. Und dann sind wir natürlich erstmal abgelaufen. Die Marie hatte vorsichtshalber schlauerweise das Nummernschild abfotografiert. Aber wir fanden das Auto nicht. Inzwischen war es nach Mitternacht.
Ist so ziemlich die Nachricht, die man in dem Moment nicht aussprechen möchte. Wir finden unser Auto nicht.
Ja, genau.
Mitternacht in der Wüste, sei es auch eine Oase, völlig egal, möchte man nicht.
Genau. Und wir haben dann gedacht, shit, was machen wir jetzt? Ne? Und stehen da irgendwie dusselig rum auf diesem Parkplatz. Ich meine, da waren zwar Leute, aber wenn die auf die Idee kommen, die jetzt einfach mal so anzusprechen oder so, ne, wird man ja hier auch nicht machen.
Also da ist man dann auch deutsch am Ende des
Tages. Ja, genau. Und glücklicherweise hatte ich die Telefonnummer von Anthony gelistet, gespeichert in meinem Phone. Und dann habe ich den aus dem Bett geholt. Es war inzwischen fast so 12:30.
Mhm.
Wurde aber eher voller da als Lehrer.
Ja.
Und also es kam dann immer mehr.
Spricht ja für deine Theorie, dass die tagsüber nichts machen
genau.
Und dann abends rauskommen.
Genau. Ne? Und ja, habe ich Anthony angerufen. Der war, wie man sich vorstellen kann, fassungslos.
Bitte nicht,
also ich konnte sozusagen hören, dass er nach Luft schnappt.
Nicht nach Eröffnung die ersten Touristen, die in der Oase hängen bleiben. Bitte das jetzt nicht.
Genau. Naja, jedenfalls sagte er natürlich, okay, ich kümmere mich da sofort drum. So. Und dann verging aber nochmal 20 Minuten. Und dann kriegte ich einen Anruf von Mohammed. Und
das war fließt
der Fahrer. Bitte?
Das war euer Fahrer.
Nein. Nein, nein, der sprach fließend Englisch, was unser Fahrer nicht tat.
Hm.
Der Fahrer sprach ein paar Brocken Englisch, aber der mich angerufen hatte, fließend. Und sagte mir, ich habe gehört, ihr seid hier hängen geblieben und so weiter. Ich bin auch da und ich fahre euch auch natürlich wahnsinnig gerne zurück ins Resort.
Mhm.
Wunderbar, wo können wir dich dann treffen? Und dann sagte er, also erstens habe ich dann mitgekriegt, letztendlich, wer das war, weil den hatte ich vorher schon auf dem Flughafen getroffen, der hatte uns zum Hotel gebracht und so weiter. Kein Fahrer, sondern das war der Chef von der Agentur.
Ja.
Ein, ich werde es nicht sagen, junger Bursche, aber relativ jung so. Und der sagte dann zu mir, ja, I'm sitting in Starbucks. Und dann, wo sitzt du? Starbucks. Und irgendwie, also nachträglich kann ich irgendwie immer nur sagen, ich habe es nicht gewollt oder ich konnte es mir einfach nicht vorstellen. Ich habe ihn ja nochmal fünfmal wiederholen lassen und er kam immer wieder mit Starbucks. Und dann irgendwie fiel bei mir dann mal irgendwann der Groschen und dann sagt, meinst du Starbucks? Ja, sagte ich, sitze im Starbucks. Da kommt doch hin, ist auch gar nicht weit weg vom Parkplatz. Auch so nach dem Motto, wer weiß, ob ich euch auf dem großen Parkplatz finde.
Oh, nee.
Und ich sage, okay. Das ist so einfach sowas von unvorstellbar, dass da mitten in der Wüste ein Starbucks ist.
Ja, ja? Zumal man ja Starbucks nicht vergessen darf, dass es ja auch keine, es ist jetzt ja keine Tourismuskultur, die da seit 100 Jahren herrscht, nee, sondern das ist ja genau, alles neu. Und du hast ja gerade die archaischen Szenen beschrieben. Ich meine, als ob die dann im Starbucks sitzen würden, genau, und Mokka trinken.
Aber witzig war es dann auch noch. Und wir sind dann also zum Starbucks hin. Da hat uns dann wieder einer von den Buggy-Betreuern, der so ein großes Event-Management hinten auf dem Rücken stehen hatte, der hat uns dann da hingefahren. Das war wirklich dicht bei, aber man muss dann irgendwo zu Fuß gehen, ne? Man, ja, wird klar, befördert. Und dann kamen wir auch zu so einem relativ großen Platz und der war nicht mit Autos besetzt, sondern mit Tischchen und Gestühl, so Hockerchen und so weiter und voll besetzt. Also da waren bestimmt 100 Leute und alle modernen, also westlich angezogen, ne? Und naja, und Morbert hat uns ankommen sehen und sprang auch gleich aus und wollte einen Kaffee und so weiter und so fort. Und ich hatte zwar jetzt nicht unbedingt Bock auf Kaffee mitten in der Nacht,
komisch,
aber ich wollte mir das, ich gucke mal, wo ist denn jetzt Starbucks und so weiter. Dann hat er mich da irgendwie an den hinteren Teil des Parkplatzes geführt und da war so eine Hütte, also so eine Art Verschlag. So ein, weiß ich nicht, wie so eine Strandbar muss man sich das vorstellen. Aber die Einrichtung war 100% Starbucks. Ja? Inklusive der Kuchen und so weiter und
das
so fort. Und ich meine, da habe ich doch noch einen Kaffee getrunken, weil ich dachte, das muss jetzt sein. Ja, genau. Und er saß auch am Tisch, vorher mit ein paar Freunden, die waren gerade angekommen, Freundinnen von ihm aus Spanien. Die waren da einfach zu Besuch, ja. Also kein Problem, da hinzukommen. Ne?
Ja, Wahnsinn.
Bloß ich sag mal, die sind natürlich nicht mit dem Privatflieger gekommen, sondern die sind über Riad gekommen und sind dann mit dem Bus, normalen, ja, Bus, da nach Alula gefahren.
Aber
dauert eine ganze Weile, 4-5 Stunden oder so haben die erzählt.
Aber es ist möglich für Touristen einfach in der Oase da unterzukommen.
Ja, ja. Es ist alles frei und offen und super freundliche Leute und unglaublich hilfsbereit. Weil der Mohammed sagte uns, der hat uns dann, wie gesagt, zurückgefahren und sagte, ihr hättet jeden ansprechen können, ja, auf dem Parkplatz. Die hätten euch ohne Probleme, ohne Nachfragen, hätten die euch zurückgebracht.
Man muss da aber auch ehrlich bleiben, das kann er zwar sagen, aber als norddeutsche Seele macht, ja, man es beim nächsten Mal ganz genauso,
ja, genau,
und fängt nicht an, fremde Leute anzusprechen, nee, fährst sonst mal eben nach Hause.
Genau.
Man wird es vielleicht selber genauso machen, aber da ist die Blockade des Norddeutschen einfach zu groß.
Genau.
Aber es ist natürlich, ich meine, es gibt ja auch die Legende vom Cola-Automaten im nordkoreanischen Palast und warum dann nicht auch ein Starbucks in der Oase?
Genau.
Da kennen,
ja,
die Amerikaner
nicht. Ja, war ein tolles
nicht.
Erlebnis und was eigentlich auch sehr schön war, diese Dreiviertelstunde, die wir da mit ihm gefahren sind, da hat er uns natürlich auch sehr viel erzählt. Vor allen Dingen, sag ich mal, von seinen Leuten, weil er sagt, die jungen Leute, also überwiegend junge Menschen in Saudi-Arabien und vor allen Dingen hier in diesem Ort. Und er sagte, und wir, sag ich mal, wir sind unheimlich froh, dass diese Dinger gefallen sind mit Verhüllen und das anziehen und das anziehen und so weiter und das nicht dürfen, Frauen nicht Auto fahren dürfen und so, ist jetzt alles nicht mehr der Fall. Also Frauen dürfen auch Auto fahren. Und er sagt, wir haben da drauf gegiert. Oder ich hatte das Glück, ich habe im Ausland studiert, deswegen sprach er auch hervorragend Englisch. Und für euch mag das sich jetzt komisch anhören, aber wir wollen moderne Welt hier haben. Mhm. Ja.
Ja,
und deswegen freuen wir uns natürlich und sitzen jede Nacht bei Starbucks.
Ja. Jetzt ist natürlich die große Frage, weil, wie wir jetzt auch gehört haben, kurz aber intensiv, wie bist du endlich zum Reiten gekommen?
Ja, genau. So, wir waren dann natürlich wieder zurück im Resort. Da war es tatsächlich schon, weiß nicht, 2:30 oder so. Und ich wusste ja, ich musste früh aufstehen. Okay, kein Problem. Ich meine, für das, was mich da erwartete, stehe ich natürlich auf, reicht mir da ein paar Stündchen,
ja,
Schlaf. Und ja, dann morgens da zum ne, das gar, ein Reitstall ist da nicht, sondern die haben die Pferde dann rangebracht und von irgendwoher. Die stehen irgendwo anders. Und ja, und Anthony hatte mir Stulpen mitgebracht, weil er früher, meiner war auch Polospieler. Ja, die Stulpen angelegt, so aufgesessen und dann ging's los. Also nur wir beide und wir hatten aber noch so einen Horseman dabei, der vorausritt. Und dann sind wir wunderschön durch das Tal geritten. Und weniger im Schritt, auch gerne im Trab und so. Und mit einmal sagte Anthony dann, wollen wir jetzt mal Cantering. Ich wusste erst gar nicht, was Cantering bedeutet, muss ich mal dazu sagen. Und naja, okay, machen wir jetzt. Und ja, und dann ging die Post ab. Also sind wir wirklich im gestreckten Galopp da durchs Tal gerast und kam hinzu, ich saß auf einem Hengst und Anthony saß auf einer Stute. So, und der, ich war ja quasi hinten dran. So, und der Hengst wollte natürlich die Nase vorn haben, ne? Wie das bei so Machos immer ist.
Natürlich.
Und der ist in einem unglaublichen Affenzahn da los, wie gesagt, gestreckter Galopp, da losgaloppiert. Und ich habe mich nur gefreut, dass ich drauf sitzen blieb. Also, ich meine, aber so, diese Pferde sind wirklich sehr weich.
Weißt
also,
du, wem die gehörten?
Nee, das weiß ich nicht. Ich denke, da gibt es einen eigenen.
Da wird es irgendwen geben, der die dann verleiht wahrscheinlich. Oder der zur Verfügung stellt. Ja. Aber der muss ja wahrscheinlich.
Also, wie gesagt, die Gäste vom Hotel können da eben auch reiten. Insofern.
Aber ich kann mir vorstellen, dass es wahrscheinlich nicht, also dass Anthony dann ein gewisses Vertrauen genießen muss, weil diese Pferde sind ja den Besitzern in meisten Fällen extrem heilig, weil sie einfach so wahnsinnig teuer sind.
Also, aber ich denke, die sozusagen gehören zum Hotel, ja. Das ist ein eigener Reitstall. Ne? Ja, wir sind dann auch noch an einer Kamelfarm vorbeigeritten.
Oh.
Das war auch witzig. Ja, weiß ich nicht, so ein, ja, standen die alle hinterm Gatter. Weißt du, waren bestimmt so 100 Kamele, weiße, nebeneinander. Und die guckten natürlich, die haben uns gesehen schon von ferne und guckten uns, also wie so, guckten uns dann so hinterher.
Eigentlich
also in dem Moment waren wir nicht mehr im Galopp, ne? So.
Eigentlich das war wie die so. Kühe.
Wie bitte?
Eigentlich
ja, genau.
Wie Norddeutschland.
Ja, genau. Ah, ja, es war echt lustig. Naja, dann sind wir so eine ganze Weile geritten, haben dann auch am Ende des Tales noch so Inschriften entdeckt. Und beziehungsweise unser Horseman, der hat uns die dann gezeigt, weil wir sind ja irgendwie. Abgestiegen sind wir nicht, musste man auch überhaupt nicht. Also jedenfalls waren überall Bildinschriften und so Zeichnungen im Fels. Und ja, da waren sicherlich einige modernere dabei, also auch in arabischer Schrift, was uns dann übersetzt wurde. Ich war hier, stand an dem einen.
Das scheint sich international durchzuziehen als Nachricht.
Genau, stand aber eine Jahreszahl dabei. Und ich meine, der Horseman hat irgendwie 20 Jahre her. Aber da waren auch viele Sachen, wo du sagst, das ist schon richtig alt, was man da gesehen hat. Also super spannend. Und ja, dann wieder zurückgeritten und dann so kurz vorm Resort, kurz vorm Hotel, hatte dann Anthony nochmal, wollen wir mal so ein bisschen wieder mal Gas geben, ein bisschen Cantering noch zum Schluss.
Okay. Was genau ist denn Cantering?
Bitte?
Was genau
Galoppieren.
Ist denn Cantering? Ah, okay.
Wahrscheinlich auch diese Forsche.
Ja.
Art und Weise des Galopps.
Art und Weise des Galopps.
Genau. Weniger als, nicht so wie in der Dressur, sag ich mal, ne? Wo das Pferd ja eher zurückhält. Ja. Naja, und dann sind wir da abgepäst und zum Resort hin und am Resort vorbei und zwar an der Frühstücksterrasse.
Und nach den Kamelen haben nicht nur die Kamele haben wie die Kühe geguckt, sondern die Gäste
ja,
auch.
Ja, die Gäste waren schon ein paar da. Es war noch relativ früh morgens, ne, so um 7 oder so. Und ja, gab so ein bisschen Applaus.
Oh, ja, auch nicht schlecht.
Genau. Und ich meine, ich muss dazu sagen, der Applaus war da und ich konnte mein Pferd kaum halten. Also der wollte immer weiterlaufen und so. Aber es ging alles gut.
Nichts anmerken lassen.
Und das Witzige war dann, als ich da auf dem Flughafen wieder zurück war und nach Dubai zurückfliegen wollte, kam ein Gentleman auf mich zu. So schön im Anzug und so weiter. Und ein Engländer. Und sprach mich dann an. Und der war fast vor mir auf den Knien, weil ich sehr tief in einem Sessel saß, muss ich dazu sagen. Und sagte, ach, ich habe es vorhin gesehen, wie sie da an der Terrasse vorbeigerast sind auf dem Pferd. Und das hat ja wirklich toll ausgesehen. Und mir sind die Ex-Benedicts von der Gabel gefallen dabei. Und dann sagte er noch so, ich sehe schon, Sie sind wie geschaffen für unser Land. Also ich muss dazu sagen, er stellte sich als Royal Commissioner vor, John Norton. Und der ist für die ganze Entwicklung von Ailula, für das ganze Gebiet verantwortlich.
Yeah.
Und ja, und dann sagt er, na, ich sehe schon, Sie sind für das ganze Land geschaffen. Und dann habe ich so im Stillen gedacht, gut, dass ich nicht ein paar Jahrzehnte jünger bin. Sonst hätte man mich wahrscheinlich am liebsten da behalten. Sag ich jetzt mal so.
In irgendeinem Paralleluniversum, und das wäre wahrscheinlich noch das Best-Case-Szenario, bist du eine begabte Dressurreiterin irgendwo in der Mitte der Wüste und beeindruckst die Kamele und die Engländer.
Also es war ein sehr schönes Erlebnis, Abschlusserlebnis.
Das glaube ich, ja, das glaube ich. Ja, irre. Also man, das schaffen auch nicht viele, in so kurzer Zeit so viele Erlebnisse zu verpacken. Wahnsinn. Aber diese Region hast du dann ja doch in kürzester Zeit sehr intensiv kennengelernt. Das kann man, glaube ich, so sagen.
Kann man eben auch, ne? Aber man sollte nur nicht, sag ich mal, dahin von uns sagen, okay, ich, wenn man jetzt wirklich nur so wenig Zeit hat, ja. Also ich lege mich jetzt in die Sonne, ne? Also dafür muss man da nicht hinfahren. Nee. Muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen schade drum.
Ja,
ist
das
ja auch nicht die
vorstellen.
Günstigste Variante eines Urlaubs, würde ich halt so sagen.
Da muss man ja auch sagen, also wer sich in der Wüste hinlegt, um sich zu sonnen, das ist ja auch ein bisschen...
Ja, soll es ja auch geben, ne? Aber wie gesagt, es lohnt sich total, also weil da wirklich viel zu erleben ist und viel zu sehen.
Ja. Ja, faszinierend. Also ein ganz neuer Blick von Saudi-Arabien, den mir so nicht wirklich bewusst war. Das hat großen Spaß gemacht. Ich bin sehr gespannt, wo wir das nächste Mal hinreisen. Und,
mal schauen, ich weiß es auch noch nicht.
Ja, wir überlegen uns was. Aber das war ein klasse Ausflug und ja, vielen Dank fürs Zuhören und schön, dass du erzählt
gerne.
Hast.
Ja, danke. Ciao. Ciao. Ja,